glaube, das ist die Flasche, die ich vor 3 Wochen oder 2 Wochen hier habe schon stehen sehen. Jetzt kriege ich sie wieder. Wunderbar. Ich habe eben noch gelesen, wenn Menschen beten, dann arbeitet Gott. Und das ist eine wunderbare Hinleitung zur Predigt, denn darum geht es heute Morgen. Es geht um das Thema Gebet. Und ich möchte am Anfang nur nochmal eins sagen: Wenn gebetet wird, dann entsteht Leben. Wenn Gebetsarmut da ist, da ist der Tod, der geistliche Tod. Ich lese aus Apostelgeschichte 12, Elberfelder Übersetzung. Ihr kennt die Geschichte alle. Okay. Also, um jene Zeit aber legte Herodes, der König, Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, ließ er weiterhin auch Petrus festnehmen. Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote. Den setzte er auch, nachdem er ihn ergriffen hatte, ins Gefängnis und übergab ihn an 4 Abteilungen von je 4 Soldaten zur Bewachung. Wobei er beabsichtigte, ihn nach dem Passa, dem Volk, fortzuführen. Petrus nun wurde im Gefängnis verwahrt, aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Als aber Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen 2 Soldaten, gebunden mit 2 Ketten, und Wächter vor der Tür verwahrten das Gefängnis. Und siehe, ein Engel des Herrn stand da, und ein Licht leuchtete im Kerker, und er schlug Petrus an die Seite, weckte ihn und sagte: Steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von den Händen. Und der Engel sprach zu ihm: Gürte dich und binde deine Sandalen unter. Er aber tat es, und er sprach zu ihm: Wirf dein Oberkleid um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah. Er meinte aber, eine Erscheinung zu sehen. Als sie aber durch die erste und die zweite Wache gegangen waren, kamen sie an das eiserne Tor, das in die Stadt führte, das sich ihnen von selbst öffnete. Und sie traten hinaus und gingen eine Straße entlang, und sogleich schied der Engel von ihm. Und als Petrus zu sich selbst kam, sprach er: Nun weiß ich in Wahrheit, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich gerettet hat aus der Hand des Herodes und aller Erwartung des Volkes der Juden. Und als er das erkannte, kam er an das Haus der Maria, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Als er aber an die Tür des Tores klopfte, kam eine Magd mit Namen Rhoda heraus, herbei, um zu öffnen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, öffnete sie vor Freude das Tor nicht. Sie lief aber hinein und verkündete: Petrus, steh vor dem Tor. Sie aber sprachen zu ihr: Du bist von Sinn. Sie aber beteuerte, dass es so sei. Sie aber sprachen: Es ist sein Engel. Petrus aber fuhr fort zu klopfen. Als sie aber geöffnet hatten, sahen sie ihn und waren außer sich. Er aber winkte ihnen mit der Hand zu schweigen und erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis herausgeführt habe. Und er sprach: Berichtet dies Jakobus und den Brüdern. Und er ging hinaus und zog an einen anderen Ort. Also, wir haben gerade gehört, es war die letzte Nacht der Passawoche. Und Petrus war zwischen 2 furchteinflößenden Soldaten angekettet. Und er dachte daran: Das wird wohl meine letzte Nacht sein, die ich auf dieser Erde verbringen werde. Er war bereit, als Märtyrer zu sterben. Für den nächsten Morgen war seine Hinrichtung geplant. Und Jesus selber hatte ihm ja verheißen, dass er dem Märtyrertod sterben würde. Nachzulesen in Johannes 21, Vers 18. Und die Apostelgeschichte erzählt, dass ein helles Licht den Kerker durchströmte. Und es erschien ihm ein Engel des Herrn. Und er sagte: Steh schnell auf. dann fielen ohne fremdes Zutun die Ketten von den Händen und der Engel sagte zu Petrus, wirf dein Oberkleid um und folge mir. Sie gingen durch die erste Reihe der Wachen, ohne dass sie bemerkt wurden. Und auch durch die zweite Wache, die ebenfalls nichts unternahm, weil sie ihn einfach nicht gesehen haben. Und dann kam das größte Hindernis, das große Eisentor, das die Welt der gefährlichen Verbrecher von der Außenwelt abschirmte. Aber Petrus machte sich ja sowieso keine Sorgen, denn er dachte, er träumt. Er war sich dessen gar nicht bewusst, dass das real war. Und dann, das Tor öffnete sich von selbst, also ohne dass der Engel da irgendwas machen musste. Und dann erkannte er, dass es eben doch kein Traum war, sondern Realität. Und das geschah wie von selbst. Jedes Hindernis, jede Blockade, jede Barriere waren völlig wirkungslos. Nicht einmal der Engel trat in Aktion, um das Tor irgendwie aufzubrechen. Er musste gar nichts tun oder irgendwie die Wachen abzulenken oder K.O. zu schlagen oder irgendwie sowas in der Richtung. Was stand dahinter? Die Antwort lesen wir schon in Vers 5. Da steht, aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Das erinnert mich, musste gerade an die Geschichte von dem Pastor Yun denken. Kennt jemand das Buch Der Himmelsbürger? Kennt das jemand? Mal kurz die Hand heben. Esther, du kennst das. Der Pastor Yun, der war 14 Jahre in China im Kerker. Wurde dort gefoltert. Und er hat ein ähnliches Erlebnis gehabt wie der Petrus hier. Gott öffnete ihm die Türen, er konnte durchgehen, er wurde befreit und er konnte das Gefängnis und auch das Umfeld dort verlassen. Also Gott hat übernatürlich da eingegriffen und das ist eine ähnliche Geschichte. Ich empfehle euch das mal zu lesen, der Himmelsbürger, das ist sehr lohnenswert. Der Pastor Yunis übrigens gehört auch zu unserer Gemeinde in Frankfurt, zu der All Nations. Sein Sohn ist unser Pastor. Und das ist irgendwie auch eine ganz tolle Geschichte. Genau, also Vers 5, aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Die Gebete der Gläubigen waren die Kraft, die Hindernisse, die Blockaden, die Schwierigkeiten beseitigten. Die Gebete der Gläubigen. Sie zerbrachen Ketten und auch dieses Eisentor. Und vielleicht denkst du heute Morgen, was schon wieder eine Predigt mit, was soll ich denn tun? Vielleicht bist du auch entmutigt, was Gebet angeht. Aber wenn du entmutigt bist, dann ist diese Predigt genau das, was du hören sollst heute Morgen. Ohne Gebet wird sich nichts verändern. Denkt ja nicht, es verändern sich Dinge von selber. Weder hier in der Gemeinde, noch in deiner Nachbarschaft, noch an deiner Arbeitsstelle, noch in deiner Ehe, noch in deiner Familie. Es geht nur über das Gebet. Jesus hat gesagt, suchet mich, so werdet ihr leben. Das ist nochmal der Hinweis. Wenn wir beten, dann öffnen wir dem Leben und dem Handeln des Heiligen Geistes Tür und Tor. Aber wenn wir nicht beten, öffnen wir automatisch dem Tod Tür und Tor. Ich werde das noch ein paar Mal sagen heute. Gebetsarmut führt zu geistlichem Tod. Und ein Grund, warum wir entmutigt sind, ist ganz einfach, wir sind uns der Macht des Gebets nicht mehr bewusst. Wir haben oft überhaupt keinen Schimmer davon, was Gebet bewirkt. Und solange wir nicht ein Verständnis dafür gewinnen, was Gebet bewirken kann, kann der Feind uns immer entmutigen. Kann sagen, ja, es lohnt sich ja sowieso nicht. Warum sollte ich beten? Warum solltest du beten? Ja. Bringt ja nichts, das ist ja Zeitvergeudung. Ja. Die Probleme sind so groß und die Berge und da sind schwierige Leute, da sind Hindernisse, die es unmöglich machen, dass es vorwärts geht, ja, an meiner Arbeitsstelle vielleicht. Vielleicht wirst du gemobbt, vielleicht ist dein Arbeitgeber gegen dich, vielleicht gibt es Probleme in der Gemeinde und man hat keine Ahnung, wie man da rangehen soll. Und man wird aktiv, man entwickelt so einen Aktivismus. Vergiss mal den Aktivismus, das bringt überhaupt nichts. Alles, was nicht aus Gebet geboren ist, ist tot. Alles, was nicht aus dem Gebet geboren ist, bringt nichts. Ich will euch heute Morgen, ich hoffe, ihr ahnt es schon, zum Gebet ermutigen. Und ihr habt die besten Voraussetzungen für Erweckung. Gerade wenn man am Boden ist, gerade wenn nichts zu sehen ist, gerade wenn man denkt, wie soll es weitergehen? Das ist genau der Nährboden, wo Gott Erweckung schenkt. Genau das benutzt Gott. Ihr kennt mit Sicherheit von früher noch einige von euch das Video Transformation. Kennt es jemand? Transformation? Okay, Ra kennt's. Da geht es um verschiedene Länder und verschiedene Städte, die Transformation, Veränderung erlebt haben. Und der Schlüssel, da war nichts zu sehen. Da war Kriminalität. Da war eine Gottlosigkeit ohne Ende. Ja? Und keiner hat auch nur ein Pfifferling für diese Stadt, für die Gemeinde vielleicht, für das Umfeld gegeben. Und Gott hat die Veränderung geschaffen durch seinen Heiligen Geist, durch das Gebet der Gläubigen. Es hat angefangen mit einer kleinen Gruppe und dann wurden es mehr und mehr. Und dann der Durchbruch kommt, in dem Augenblick, wo du anfängst zu beten, ist Gott schon auf dem Weg und fängt er schon an, eine Veränderung zu schaffen. Und wir brauchen ein Verständnis darüber, was das Gebet bewirken kann. Der Feind ist ein besiegter Feind. Er plustert sich auf, er macht Rabatz, aber er ist ein besiegter Feind. Und wir müssen diese Position einnehmen, die Position, die wir durch Jesus Christus haben, dass wir in den himmlischen Welten mit Christus sitzen auf seinem Thron. Das steht in Offenbarung, habe ich auch schon drüber gepredigt. Wir sind mit Christus, das ist unsere Position, eine Adlerposition. Jesus nimmt uns durch das Gebet hinauf, dass wir seine Sichtweise, seine Perspektive für unser Leben und für die Gemeinde, für die Region bekommen. Und so können wir dann auch siegend vorwärts gehen. Ja? Nicht mickrig, sondern siegend. Der Schlüssel ist das anhaltende Gebet. Weder Petrus noch die Gemeinde waren zu außergewöhnlichen Handlungen fähig. Keiner von ihnen. Sie waren total nach menschlichen Möglichkeiten eingeschränkt. Petrus durch seine Gefangenschaft, 16 Soldaten um ihn herum, an zwei war er angekettet. Die Gemeinde verfolgt. Das sind echte Herausforderungen. Da ging es wirklich um Leben oder Tod. Aber sie kamen in ihrer Schwachheit zu Jesus. Sie gerieten nicht in Panik, fieberhaften Aktivismus oder irgendwas. Ich muss jetzt, ich muss jetzt, ich muss jetzt. Nein, sondern sie bekannten sich zu ihrer Schwachheit, aber sie bekannten vor allen Dingen Gott in seiner Kraft, in seinen Möglichkeiten, in seiner Macht, in seiner Vollmacht, die er hat, in seiner Stärke, in seinen Möglichkeiten. Und dann geschah das unfassbare Wunder, dass Petrus übernatürlich befreit wurde. Eine Demonstration der Größe und der Allmacht Gottes. Und vielleicht nimmt der eine oder andere sich selbst auch so gefangen wahr wie Petrus oder so eingeschränkt wie die Gemeinde. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen körperlich auch nicht so gut. Und ihr denkt, ihr könntet nicht mehr so viel für Gott tun. Wenn du darüber traurig bist und denkst, du wärst nicht in der Lage, irgendetwas zu machen. Was kann ich denn? Ich bin so alt. Oder was kann ich denn machen? Ich bin so jung. Ich bin so unerfahren. Das ist nicht Gottes Sichtweise. Und wenn du denkst, du bist nicht so effektiv, wie du es vielleicht gerne wärst, obwohl vielleicht auch, wie du es früher warst, dann will ich dir Mut zusprechen. Du kannst sehr wohl Eisentore einschlagen. Du kannst Barrieren durchbrechen. Du kannst Hindernisse aus dem Weg räumen. Du kannst im Gebet und durch das Gebet andere Menschen sogar weltweit besuchen, ja? Auch ohne Geld. Du hast durch das Gebet Zugang zu den Einsamen, Zugang zur jungen und älteren Generation, die du vielleicht gar nicht mehr verstehst. Du hast sogar Zugang zu den Arbeitslagern in Nordkorea, in denen unsere Geschwister gefoltert und gequält werden. Die Menschen brauchen dich und deine Gebete. Und die Gemeinde braucht dich und deine Gebete. Wenn keiner betet, kommt das Leben, kommt das Wirken des Heiligen Geistes nicht durch. Die großen Erweckungen weltweit hatten als Mittelpunkt, als Ausgangspunkt das anhaltende Gebet von einigen Christen. Von einigen Christen. Wie sehr beten wir um Erweckung in der Gemeinde? Wie sehr beten wir um Erweckung in Hirzenhain und Region? Und ich meine jetzt nicht ein Gebet, das dich alleine zu Hause auf die Knie bringt, sondern hier geht es um das gemeinschaftliche Gebet. Ganz ehrlich, das ist das, was hier fehlt. Und zwar ganz, ganz enorm. Ohne Gebet, gemeinschaftliches Gebet, wird sich nicht viel verändern. Es ist nicht eine Sache, dass ich zu Hause auch ab und zu mal für Anliegen bete. Es geht um die Kraft des gemeinschaftlichen Gebetes, so wie das die Gemeinde gemacht hat, als Petrus im Knast war. Erweckung ist nicht einfach etwas, was vom Himmel fällt und unabhängig von euch geschieht, sondern Gott tut es durch dich und mich. Das Wort, die Bezeichnung anhaltendes Gebet, das Wort anhalten, das hier benutzt wird, bedeutet dehnen, ausspannen, sich anstrengen, sich mit aller Kraft nach etwas ausstrecken. Und im Griechischen ist das ein medizinischer Fachausdruck dafür, die Muskel bis ans Limit zu strecken. So wie man einen Expander streckt. Ich hatte früher als junger Mann mal einen Expander, habe ich dann immer zu Hause geübt mit dem Ding. Und genauso ist das hier mit dem Gebet gemeint, mit aller Kraft den Expander auseinanderzuzerren. Die geistlichen Muskeln total anspannen. Die sind bis ans Limit ihrer Kraft gegangen, die haben nicht locker gelassen. Die haben mit aller Kraft Gott in den Ohren gelegen und ihre Anliegen gebracht. Und die haben sich total danach ausgestreckt, dass Gott ihnen das gibt, was sie erbeten haben. Und sie haben nicht aufgehört, bis sie wussten, sie sind durch und die Gebetslast wich von ihnen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt auch in der Apostelgeschichte. Das Gebet in der Apostelgeschichte zeichnet sich dadurch aus, ob das nun angefangen hat im Obergemach, ja, wo 120 gebetet haben. Sie haben erst aufgehört zu beten, als der Heilige Geist gefallen ist. Ja. Und hier genauso, sie haben erst aufgehört, als der Petrus vor der Tür stand. Ja. Als sie wussten und gespürt haben, jetzt sind wir durch. Es kostet Zeit und es kostet Energie, so zu beten. Und vielleicht ist es so ein bisschen anstrengend, aber es ist auch sehr schön und es ist sehr spannend und es ist auch positiv abenteuerlich. Ich finde das total stark. Welches Juwel Gott uns da gegeben hat durch das Gebet. Ja. Oder auch durch das gemeinschaftliche Gebet. Denn so ein Gebet hat Gott versprochen zu erhören. Denn es geht ja nicht um Arbeit in unserem Sinne, wie wir das verstehen, sondern es geht um Anliegen, die direkt aus dem Herzen Gottes kommen, die Gott uns aufs Herz legen kann. Und Gott leidet unter der Not, die er sieht, ob das in der Gemeinde ist, ob das in der Region ist, in der wir leben. Gott leidet darunter. Und es sind seine inneren Schmerzen über die Trennung der Menschen von ihm, die er so sehr liebt und für die er sein Leben gegeben hat. Und ich habe euch schon mal eine Geschichte erzählt, aber ich erzähle sie nochmal, damit das so deutlich wird, welche unfassbare Kraft im Gebet ist. Deswegen erzähle ich euch die Geschichte nochmal. weiß nicht, vielleicht erinnert ihr euch dran, vielleicht auch nicht. Seine Geschichte, die ist, die hat jemand erlebt, der Großvater vom Daniel Kolender. John Kolender heißt er. Und zwar, der war ausgewandert in die USA und 1919 handelt diese Geschichte. Also er war Pastor einer deutschen Gemeinde in Michigan. Und es passierte Folgendes. Das ist eine wahre Geschichte, kann man auch nachlesen. Wer die Quelle möchte, kann ich gern sagen nachher. Also, eine treue, liebe Christin, die zur Gemeinde gehörte, hatte einen Ehemann namens Matthias. Und dieser Matthias, der lebte komplett in der Finsternis, auf eine ganz schlimme Art und Weise. Er war gegen die Gemeinde aufgebracht, er war komplett gegen Gott. Er hasste Gott und sein Volk von Herzen. Und von Zeit zu Zeit kam eine übersinnliche Kraft über ihn, die ihm bizarre Dinge tun ließ. Er stürzte sich immer mal kopfüber vom Dachboden seiner Scheune herunter, ohne irgendwelchen Schaden davon zu tragen. Es war allen Menschen im Dorf klar, dass hier eine dämonische Macht vorliegt, die sich durch ihn manifestierte. Und viele Male warnten die Leiter der Gemeinde ihn, doch ohne Erfolg. Ein Leiter sagte ihm, der Weg, den du gewählt hast, führt dich direkt in die Zerstörung. Du stehst in Gefahr, völlig vom Teufel besetzt zu werden. Höre auf und demütige dich vor Gott, damit du Hilfe findest. Doch er wollte nicht hören. Als seine Frau, Nagi heißt sie, wieder mal vom Einkaufen zurückkam, war es schon Dämmerung. Sie sah die Umrisse ihres Mannes auf der Veranda mit einer Axt in der Hand. Sie kam näher und zerfasste sie eine innere Unruhe. Sie spürte, dass irgendetwas Schlimmes passiert sein musste. Ihre Unruhe verwandelte sich in Furcht und dann in Panik, als sie ihren Ehemann im Näherkommen blutverschmiert sah und mit leerem Blick vor sich hin starrte. Sie kehrte sofort um und fuhr zum Haus von Pastor Kolender und sagte, komm schnell, flehte sie ihn an. Als Matthias die Ältesten der Gemeinde näher kommen sah, schrie er vor Angst auf, er faselte wirres Zeug, dass sie ganz mit Rot überdeckt waren und er blieb auf Abstand. Dann, wie von der Tarantel gestochen, rannte er in den nahen Wald. Als seine Ehefrau und die Ältesten das Haus betraten, machten sie eine entsetzliche Entdeckung. Matthias hatte seine eigene Mutter und seine drei Kinder umgebracht. Brutal und kaltblütig. Und diese schreckliche Nachricht verbreitete sich unter den Farmern wie ein Lauffeuer. Und Frauen gingen nicht mehr ohne Bewachung ins Freie oder in den Stall aus Furcht vor diesem besessenen, wahnsinnigen Matthias. Später gelang es der Polizei, ihn zu fangen und in das Gefängnis zu sperren. Er war allerdings so gewalttätig und unkontrollierbar, dass er in einer Einzelzelle gesperrt wurde, wo er sich die Kleider vom Leib riss und nackt herumsaß. Er schrie entsetzlich und musste mit Gewalt davon abgehalten werden, sich selbst das Leben zu nehmen. Der Richter ließ ihn in eine Nervenheilanstalt einliefern, da er ihn als geisteskrank einschätzte. Seine Frau wurde vom zuständigen Arzt darüber informiert, dass sich der Zustand Matthias tagtäglich verschlechterte und mit seinem Ableben zu rechnen war. Und zwar für die Gemeinde eine sehr harte Zeit. Und als Pastor Kolender zum Beerdigungsgottesdienst kam, traf er Matthias Ehefrau. Diese sagte zu ihm, wie traurig ist es doch, dass ich meiner geliebten Kinder beraubt wurde. Doch das Schlimmste ist, dass mein Ehemann zur Beute des Teufels wurde und der Teufel der Sieger sei. Pastor Kolender entgegnete, nein, liebe Schwester, der Teufel ist nicht der Sieger. Dieser scheinbare Sieg ist nur vorübergehend. Es gibt keinen Zweifel daran, dass die Großmutter, die den Erlöser liebte, nun bei ihm ist. Das gleiche gilt für die drei Kinder. Die waren alle errettet und mit Jesus. Und was deinen Mann betrifft, gibt es immer noch Hoffnung, dass er der Macht des Teufels durch Gebet entrissen werden kann. Und genau das werden wir in Jesu Namen tun. Die Gemeinde schüttelte die Verzweiflung ab und ging ins Gebet. Pastor Kolender schrieb darüber, wir alle fielen auf unsere Knie und beteten mit Eifer zu Gott, dass er alle Absichten des Teufels zunichte machen, diese Tragödie in einen Triumph verwandeln und der Besessene von der Kraft Satans freigesetzt werden möge. Es war, als öffne sich der Himmel über uns, schreibt er und erzählte er. Wir waren von einer heiligen Freude und von Glaubensmut erfüllt. Und so geboten wir den dämonischen Geistern zu weichen und den Besessenen im Namen Jesu freizugeben. Ich erinnere mich noch ganz genau daran, wie ich mit einer vom Heiligen Geist gegebenen Glaubenszuversicht erfüllt den betenden Geschwistern zurief: Brüder und Schwestern, es ist vollbracht. Gott hat unser Gebet erhört. Vielleicht kennt ihr das, wenn man betet und spürt, jetzt bist du durch. Und so war das auch. Wir können im Glauben verkünden, dass der Besessene frei geworden ist, sagte er. Ein Leiter der Gemeinde wurde in die Nervenheilanstalt geschickt, um nach den Rechten zu schauen. Man führte ihn in das Büro des leitenden Arztes und der Doktor schwieg eine Weile und sagte dann: Ich verstehe diesen Fall nicht. Vor 3 Tagen schrieb ich der Frau dieses Mannes noch einen Brief und erläuterte ihr, dass Mathis unheilbar krank sei und wahrscheinlich nicht mehr lange zu leben hätte. Und gestern Morgen kam es zu einer Veränderung. Und zwar einer solch radikalen, dass es scheint, dass sein Zustand völlig normal ist. Nun, was auch immer es sein mag, fuhr er fort, es scheint, dass hier ein Wunder geschehen ist. Der Arzt sagte dem Pfleger, dass er Mathis in den Besucherraum bringen sollte. Als dieser kam und den Ältesten sah, lief er auf ihn zu und flehte ihn an: Bitte sag mir, was geschehen ist. Ich kann nicht glauben, was mir die Leute hier erzählen. Am Tag zuvor war Mathis wieder bei Sinnen, aber er wusste überhaupt nicht, was geschehen war. Er hatte keine Idee dazu. Und als der Älteste ihm die Geschichte erzählte, brach Mathis unter dem Schmerz und der Trauer zusammen. Er hatte seine Kinder sehr geliebt und ein inniges Verhältnis zu seiner Mutter gehabt. O Herr, hab Gnade mit mir, einem Sünder, schrie er. Ich bin der schlimmste Mann, den es auf Erden gab und gibt. Man kann sich kaum vorstellen, dass es ein Happy End gibt zu solch einer Geschichte. Aber Gott besitzt die Fähigkeit und die Bereitschaft, aus den größten Tragödien noch einen Sieg zu machen. Mathis war vom Teufel missbraucht worden und er würde den Rest seines Lebens mit diesem Schmerz leben müssen, seine Kinder und seine Mutter umgebracht zu haben. 20 Jahre später war dieser Älteste in einer ganz anderen Gemeinde der USA zum Predigen eingeladen. Als es an Zeit war, Zeugnis zu geben, stand ein Mann auf, es war Mathis. Er war alt und grau geworden. Er war zwar immer noch voller Schmerz, aber auch voller Dankbarkeit über die Gnade Gottes. Tränen standen in seinen Augen, strömten über sein Gesicht, als er den Psalm 40 zitierte. Er zog mich aus der grausigen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm und stellte meine Füße auf einen Fels, dass ich sicher treten kann. Er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, zu loben unseren Gott. Das werden viele sehen und sich fürchten und auf den Herrn hoffen. Ihr Lieben, ist das nicht eine Ermutigung? Ich hoffe, dass diese Geschichte uns einen neuen Glaubenshorizont eröffnet und uns diese Möglichkeiten, diese allmächtigen Möglichkeiten Gottes eröffnet, uns eine ganz neue Perspektive schenkt, was Gebet bewirken kann. Wenn Gott in der Lage ist, solch eine Situation zum Guten zu wenden und es auch tut durch das Gebet der Gemeinde, dann gibt es kein Problem, was für Gott zu schwer ist. So etwas hat keiner von uns erlebt. Gott kann die Situation in deiner Familie ändern. Gott kann die Situation in deiner Ehe ändern zum Guten. Und er will es auch. Gott kann die Situation der Gemeinde ändern und er will es auch, aber wartet auf eure Gebete. Ohne Gebete wird es nicht passieren, ohne gemeinsames Gebet. Und jetzt ist die Zeit, das zu praktizieren. Wir dürfen glaubensvoll mit unseren Situationen zu Gott kommen. Und aus den tiefsten Unmöglichkeiten wird Gott ein blühendes Land machen. Gottes Sieg wird sich offenbaren, ganz egal, was es ist. Und wenn Jesus den Matthias so befreien konnte, dann kann er das und will er das auch in deiner Situation tun, in eurer Situation tun. Wir haben die Berufung, liebe Gemeinde, Beter zu sein. Ihr habt eine Berufung zu anhalten, Gebet für Erweckung. Für die Gemeinde, für Hirzenhain, für die Region. Ihr habt die Gabe der Fürbitte bekommen. Und wenn sich hier in der Gemeinde, in der Stadt, in deiner Situation etwas ändern soll, dann geht das über das Gebet, über dein persönliches Gebet, aber auch das gemeinschaftliche Gebet. Wir sollen und können Erweckung herbeibeten. Ihr habt etwas von Gott bekommen und ihr habt hier eine Tiefe im Glauben, ihr habt viele Dinge schon in der Vergangenheit erlebt, ihr wisst, dass Gott ein lebendiger Gott ist. Deshalb sollt ihr die kommende Erweckung hier in der Gemeinde, in der Region vorbereiten durch Gebet. Gott will sein Herz mit euch teilen. Wir sollten Gott fragen, Herr, was kann ich für dich tun? Und auf Gottes Herz ist genau das, was ich eben gesagt habe, die Gemeinde, die Region, die Menschen. Was sind deine Nöte, Gott? Was sind deine Schmerzen? Was sind deine Enttäuschungen? Gott sehnt sich nach unseren Gebeten, und zwar anhaltenden Gebeten, die nicht aufhören, bis der Durchbruch vollbracht ist. Ich hatte eigentlich vor, noch weiter zu predigen, aber ich mache mal hier einen Punkt. Ich höre jetzt hier mal auf mit der Predigt. Und ich möchte noch mal das sagen, was ich am Anfang gesagt habe. Diese Predigt, die will eigentlich sagen, so wie Mose das gesagt hat, ihr wählt selber. Ihr wählt selber oder wir wählen selber Tod oder Leben. Das, was wir tun oder das, was wir nicht tun, hat Auswirkungen in der geistlichen Welt, in der unsichtbaren Welt. So, deswegen meine dringende Empfehlung an euch, trefft euch zum Gebet. Das ist der Weg, wo sich hier etwas ändert in der Gemeinde, und das ist der Weg, wo sich in deiner Situation in der Region, ihr habt ja auch gemeinsame Anliegen, könnt aber auch private Sachen einbringen, aber wichtig ist, glaube ich, dass für die Gemeinde gebetet wird zurzeit. Wenn ihr Durchbrüche wollt, wenn ihr wollt, dass das hier gut weitergeht, dass es weitergeht, dann geht das nur durch Gebet. Ohne Gebet wird das nicht funktionieren. Das sage ich euch prophetisch voraus. Wenn ihr betet, ist Zukunft da. Wenn ihr nicht betet, ist die Folge von Gebetslosigkeit und Gebetsarmut ist der Tod. Das sind ermahnende Worte. Ich weiß das, aber es ist genau so und nicht anders. Das ist das, was das Wort Gottes sagt. Und das wollte ich euch sagen. Amen.